What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benedetto, maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France.
Die 18. Etappe der Tour de France und wir nehmen Abschied. Wir nehmen Abschied von den Podiumshoffnungen des Stylers im Gesamtklassement schlechthin. Wir nehmen Abschied von Hoffnungen für Rigoberto Urán auf dem Podium und wahrscheinlich sogar der Top 5. Mein Name ist Thomas Gerlich und diesen Abschied werde ich heute zusammen besprechen mit Jonas Bayer. Jonas, ich weiß, es sind beide Fans von Rigoberto Urán, von seinem Style, von seinem, er ist ein Lebemann, von seinem Lifestyle. Warst du heute auch traurig?
Mehr als traurig. Beinahe auch schon enttäuscht, muss man sagen. Enttäuscht von Rigoberto Urán, weil das Einzige, worauf man sich eigentlich immer verlassen konnte, ist, sowas passiert ihm nicht. Also normalerweise war Rigoberto Urán der Fahrer, der einfach immer hinten dran gesessen ist. Den Job hat jetzt so ein bisschen Enric Maas übernommen, glaube ich.
Ja, wobei Maas, der hat mich heute hinten raus dann fast noch überrascht. Also, was heißt fast, der hat mich überrascht. Sogar dann offensiv noch gefahren. Aber da werden wir gleich drauf kommen. Es war heute auch der Abschied aus den Pyrenäen. Wir haben die Berge hinter uns. Einige werden froh sein. Wir werden darüber noch sprechen. Und wenn man sich mit den Pyrenäen näher beschäftigt, wir hatten das vor, ich glaube, im ersten Jahr Tourfunk, also vor 2 Jahren, hatten wir schon mal, woher die Pyrenäen ihren Namen haben. Pyrene, es ging mit Herakles, es waren Schlangen, es waren Liebeleien im Spiel. Und also wenn ihr das nochmal hören wollt, müsst ihr damals nachhören. Ich habe keine Ahnung, wann es war, sorry. Aber ich habe mich heute dann mal näher mit Herakles beschäftigt, weil auch der hat eine ganz nette Geschichte eigentlich.
Le regard au-dessus de la Guidoline.
Der Gott Zeus verliebte sich einst in die schöne Alkmene. Da Alkmene aber verheiratet war, kam Zeus zu Alkmene in Gestalt ihres Ehemannes und zeugte mit ihr Herakles. Als ihr Ehemann zurückkam, verzieh ihr seiner unwissenden Frau und zeugte mit ihr Iphikles, Herakles Zwillingsbruder, denn die beiden kamen dann gleichzeitig zur Welt. Herakles war gerade 8 Monate alt, als Hera, die Gemahlin des Zeus, aus Eifersucht 2 riesige Schlangen in das Gemach der Kinder schickte. Doch da ergriff Herakles die beiden Schlangen und erwürgte sie. Der Seher Teiresias prophezeite dem Kind eine ungewöhnliche Zukunft. Zahlreiche Ungetüme werde er besiegen. Jonas?
Ungetüme gab es heute genug auf der Strecke?
Es gab genug.
Zum Beispiel den Tourmalet.
Zum Beispiel den. Nicht da war das Bergfinish, aber nachdem ich es mir zum Hobby gemacht habe, schwindelige Überleitungen vom Lenkerband zu machen. Wir sprechen von Wunderkindern, die eine ungewöhnliche Zukunft haben und Ungetüme besiegen werden. Wie viele Schlangen hat Tadej Pogacar als Kind erwürgt?
Es ist unglaublich. Also, er ist seine dritte Grand Tour, die zweite, die er gewinnt. Und andere hat er auf dem Podium beendet. Also gar nicht so schlecht eigentlich, was er bisher in seiner Karriere geleistet hat. Und sieht jetzt alles wieder danach aus, wenn er nicht stürzt, dass er wieder mit 3 Trikots reinkommt. Kann man sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen schlecht, dass er nicht das 4. dazu geholt hat, oder?
Ach so, meinst du, ja. Kann er ja noch. Also, ich meine, er ist tatsächlich gar nicht so weit, ja, punktemäßig schon. Er ist aber auch schon auf Platz 6 im Kampf ums grüne Trikot. Julien Alaphilippe kann er noch einholen. Dann holt er vielleicht noch alle Trikots. Aber mal schauen, ja, es ist fast schon, ach komm, ziehen wir es gleich vorne weg.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ein Ausrutscher für mich. Wir haben es, ich glaube, ich habe mit Bergi die Folge aufgenommen. Es ist 3 oder 4 Tage gerade mal her. Da haben wir gesagt, Ausreißer, der Kampf um das Bergtrikot. Alle fahren darum. Wout Poels, Michael Woods, Wout van Aert, Nairo Quintana. Ein geiler Kampf um das Trikot. Und er nimmt es quasi wieder aus Versehen mit. Im Vorbeigehen. Tadej Pogacar wird auch dieses Jahr wieder das Berg. Ist es, ich glaube, es ist selbst rechnerisch gar nicht mehr möglich, dass er es nicht gewinnt.
Er hat irgendwie 20 Punkte. Sicher,
ja. Es kommen ja, glaube ich, nur noch 4. Kategorie Berg oder so. Also er hat es rechnerisch sicher auch schon wieder mit einem Abstand. Es reicht ihm einfach, in Anführungszeichen, nur 2-mal den Bergankunft zu gewinnen. Und dann hat er das Trikot auch noch, ganz nebenbei.
Gut, das war natürlich von Anfang an klar, dass es sehr, sehr viele Punkte auf diesen 2 Etappen gibt. Was nicht klar war, dass UAE sich so darum bemüht, ihm noch zwei Etappensiege zu bescheren oder die Möglichkeit darauf. Das haben wir, glaube ich, am Anfang der Tour nicht so gesehen, dass sie sich darum kümmern. Aber ich glaube, auch Pogacar war das wichtig, nochmal Etappensiege zu landen. Heute war es nicht nur UAE, sondern auch Ineos, die viel Tempo gemacht haben. Aber ja, ich denke doch, dass man gesehen hat, dass das Team UAE auch einen deutlichen Leistungssprung hingelegt hat. Gerade, muss man auch nochmal sagen, Rafael Maik haben sie vor diesem Jahr verpflichtet, um genau diesen Job zu machen. Genau, ich glaube, er hat sogar ein bisschen überperformt. So gut habe ich ihn bei Bora dann doch nicht immer gesehen, aber jetzt gerade in den letzten zwei Tagen hat er einen sehr guten Job gemacht. Brandon McNulty kam wieder zurück nach seinem Sturz, hat nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht, und das gleiche gilt für Mark Hirschi. Und dann haben sie die Möglichkeit natürlich, sowas zu machen. Zudem sind natürlich die beiden Pyrenäen-Etappen wie geschaffen dafür, weil es sehr lange flach ging und dann zwei lange Berge kamen. Das ist deutlich leichter zu kontrollieren im Vergleich zu den Alpen-Etappen dieses Jahr, die sehr früh schon mit Bergen begannen. Und da hat man doch gesehen, dass sie Probleme haben, gerade mit ihren Helfern, die da noch nicht in Form waren oder eben für die Berge einfach überhaupt nichts hinbekommen, also Längen und Berg.
Da muss ich ja auch gestehen, dass ich da sehr daneben gelegen habe. Vor der Tour hätte ich gedacht, dass UAI, also das Team, die einzige, in Anführungszeichen, Schwachstelle von Pogacar ist vielleicht, weil ich mir dachte, in den Bergen sind einfach die Teams wie Jumbo-Visma oder Ineos einfach stärker und können da die zahlenmäßige Überlegenheit ausspielen. Klar, die anderen Teams sind jetzt irgendwie auch von Stürzen und so weiter gebeutelt, aber UAE war heute eigentlich die ganze Zeit noch mit dabei. Also hatte jeder noch einen Superhelfer, und der eine war jetzt Sepp Kuss, aber Rafael Maika war auch sehr lange noch am letzten Anstieg noch mit dabei. Also das ist echt stark.
Ja, am Ende ist das Hauptproblem natürlich, dass Tadej Pogacar einfach zu stark ist. Also es scheint nicht so, dass ihn irgendjemand schlagen kann heute. Das andere Problem ist, glaube ich, dass man ihn nicht attackieren kann, wenn man nur einen Kapitän dabei hat. Weil dann ist es so, wie man es heute gesehen hat, also mal kurz auf die Etappe direkt zurückzukommen. Col de Tourmalet noch von Ausreißergruppen geprägt für Kampf ums Bergtrikot. Rigoberto Urán bekommt da schon Probleme, fällt zurück, werden wir nachher nochmal, oder du hast es ja schon so groß angekündigt, ja. Im Beginn. Fällt also da eigentlich schon klar raus aus den Top 5 wahrscheinlich. Dass es so viel wurde, war sicher auch nicht zu erwarten. Und dann geht es in den letzten Anstieg rein und Ineos hält das Tempo hoch. Sicherlich auch, um Rigoberto Urán nochmal mehr zu distanzieren, vollkommen klar. Aber bei diesen Ineos-Zügen, ich hatte das hier, glaube ich, auch schon mal öfter erwähnt, dass es ein Problem ist, wenn man das macht, aber einen stärkeren Fahrer einfach die ganze Zeit mitzieht. Also ein Fahrer wie Pogacar, da bräuchte man, glaube ich, diese Dreierspitze, die immer wieder einzeln attackiert. Und selbst dann ist es unklar bei ihm in der Stärke, wie er sich aktuell präsentiert, ob man ihn wirklich abhängen kann. Aber da, so könnte man ihn ein bisschen aus der Reserve locken. Wenn man aber nur einen Helfer hat, wie Richard Carapaz, dann wird es sehr, sehr schwierig, weil der kann auch attackieren, aber dann kann sein, dass er zusammenbricht quasi, weil er zu viel Energie investiert hat. Und so ist es ganz schwer, Tadej Pogacar unter Druck zu setzen, wenn man quasi ihn mit an die Ziellinie fährt.
Weil momentan sieht man ja auch immer, wenn jemand eine Attacke setzt, dann brechen ja auch eigentlich alle anderen zusammen, bevor Pogacar zusammenbricht. Also du hast es ja angesprochen, wir hatten heute am ersten Berg noch eben die Ausreißergruppe, also am Tourmalet waren noch Pierre Latour, David Gaudu, der auch später noch relativ lange eigentlich noch mit dabei war.
Immer mit schönen 15 Sekunden Vorsprung.
Ja.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob das wirklich sinnvoll war oder ob er sich nicht lieber hätte zurückfallen lassen sollen in der Abfahrt.
Ja, aber da haben auf jeden Fall ein paar Leute nochmal Punkte gesammelt fürs Bergtrikot, die da nochmal ein bisschen was holen wollten. Quintana ist dadurch zurückgefallen, also aus diesem Kampf der nur aufs Bergtrikot fahrenden Fahrern, sage ich jetzt mal. Ja, war Michael Woods und Wout Poels waren ja noch dabei. Und dann ging es eben in den letzten Anstieg, und das war ja relativ früh schon klar, dass es einen Tagessieger aus der Favoritengruppe geben wird. Und dann ist diese Gruppe da in diesen letzten Berg dabei reingefahren, diese klassische Gruppe, wie man sie kennt, außer eben Rigoberto Urán, der am Tourmalet schon Probleme bekommen hat. Also ich glaube, es waren so 2-3 Kilometer vor der Bergwertung am Tourmalet, da ist Urán schon rausgefallen. Und wie du vorhin schon angesagt hast, eigentlich ist man das von ihm gar nicht gewohnt, und es muss einfach nicht ein schlechter, sondern ein katastrophaler Tag gewesen sein, weil die Etappe heute rein von den Zahlen war gar nicht so übermenschlich hart. Also es waren nur in Anführungszeichen, glaube ich, 3.300 Höhenmeter, maximal 3.5, und es ging am Anfang lange relativ flach. Also eigentlich schon, dass du dich nur am Berg auspowern musst, und dass er dann am ersten schon so das Loch klaffen lässt. Am Ende hat er 9 Minuten verloren. Also das ist ja nicht nur mit diesem klassischen schlechteren Tag, den man mal hat, zu erklären, sondern der ist ja komplett eingebrochen. Also ich habe immer noch kein Interview oder keine Aussage von ihm gefunden, aber das ist ja, also ich glaube, was hat er 9 Minuten oder so verloren? Ist es auf Platz 10 insgesamt im GC? Also der kann sich ja von allem verabschieden.
Vollkommen richtig. Er musste sich verabschieden aus dem Gesamtklassement und hat schon so früh abreißen lassen, dass du, wie du schon gesagt hast, es kann im Grunde nur gar nicht daran liegen, dass er irgendwie nur einen schlechten Tag hat. Er muss vielleicht ein bisschen mehr sein, vielleicht ein kleiner Infekt. Wer weiß es denn, man hat auch gesehen, das Tempo war zwar hoch, aber Dylan van Baarle ist sehr lange von vorne gefahren und Dylan van Baarle ist kein Helfer, der da für große Probleme sorgt. Eigentlich bei Rigoberto Urán, der ist ein guter Fahrer, aber an so langen Anstiegen dann doch nicht eben der Beste. Man hat es dann erst gesehen, als Kwiatkowski nach vorne gekommen ist. Der hat dann das Tempo so angezogen, dass das sehr große Feld zu dem Zeitpunkt noch dann auseinandergebrochen ist.
Ja, Urán wurde dann noch von seinem Team da ein bisschen eingeholt oder quasi den Berg hochgetragen, wenn man es zumindest in den Ergebnislisten, er war dann ja lange nicht mehr in der Kamera zu sehen. Er ist am Ende auf Platz 43 reingefahren, zusammen eben mit Magnus Cort und Nathan Paulus aus seinem Team zusammen. Die werden da irgendwie versucht, haben nochmal den Schaden so, ja, man kann ihn auch nicht mehr klein nennen, da halt irgendwie noch einzudämmen, dass da noch irgendwas geht. Aber letztlich, wenn man da jetzt aufs GC schaut, er hat jetzt auch auf Peyo Bilbao schon 3 Minuten Rückstand. Er ist ein guter Zeitfahrer, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass für Rigoberto Urán den 10. Platz wird er dann halten wahrscheinlich, wenn nicht noch mehr passiert eben, das muss man jetzt mal schauen, wie er morgen oder dann auch im Zeitfahren drauf ist. Wenn er jetzt wirklich krank ist, muss er vielleicht auch um die Top 10 noch fürchten, aber klar, von allen Ambitionen, die er hatte, mit eventuell sogar Podium oder eigentlich Minimum Top 5, was man jetzt die letzten 2,5 Wochen denken konnte, ist es auf jeden Fall vorbei.
Hätten Sie Sergio Higuita, der sehr lange vorne in der Gruppe war, zurückrufen müssen? Was meinst du?
Schwierig. Also, ja, wahrscheinlich schon, wenn er so, also was bringt der Higuita? Er ist am Ende, der ist noch 7. geworden. Krass. Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wo der im Gesamtklassement ist. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Platz 20. Ja, was bringt dir das dann? Also, das verstehe ich dann nicht, dass du den dann vorne mitfahren lässt, weil hofft man auf einen Etappensieg gegen die Leute, die da mitfahren. Naja. Und am Ende musst du eigentlich doch alles versuchen, um die Zeit von Rigoberto Urán so klein wie möglich zu halten, um dann vielleicht am Ende noch, ja, wobei die Frage tatsächlich auch ist, was bringt dir, ob es am Ende Platz 8, 9 oder 10 ist. Und Urán hat ja dann noch 2 Helfer, also ein 3. bringt das dann am Berg auch nicht so viel. Es ist schwierig, vielleicht die Diskussion, vielleicht hatte man dann gehofft, mit Higuita noch irgendwie eine gute Etappenplatzierung reinfahren zu können. Er wird am Ende 7. Ja, das ist okay, aber ich denke mal, viel kaufen kann man sich dann davon auch nicht. Aber vielleicht hat man es ihm auch mal versprochen, dass er mal fahren darf selber und denkt sich das dann, dass man eher Paulus Cort dann bei Urán lässt, weil das ist ja am Ende nicht so, dass du sagst, es geht noch um jede Sekunde, sondern so viel, wie er verloren hat, weißt du, ja, okay. Bring den Mann irgendwie ins Ziel, schau, was los ist, lass ihn noch ein gutes Zeitfahren machen und so bitter es ist, aber die Tour hat sich damit heute erledigt durch das Gesamtklassement, muss man dann einfach so sagen.
Maika hat dann eben angezogen, hat dann übernommen von Ineos, ich glaube tatsächlich, dass es ihnen ein bisschen zu langsam war und als er rausgegangen ist, hat Pogacar, wie wir es gestern schon gesehen haben, im Grunde war es ein bisschen eine Kopie davon, attackiert und diesmal konnten mehr Leute mitgehen, Carapaz, Vingegaard, Enric Maas war dabei und Sepp Kuss. Der Amerikaner, der dann auch übernommen hat, von vorne zu fahren, um eben die anderen zu distanzieren, die da schon zurückgefallen waren. Als erstes hat Lutsenko Probleme bekommen und dann ging es so ein bisschen die Reihe durch, die Attacke einfach nicht mehr mitgehen konnten. Allen voran dann Ben O'Connor oder Wilco Keldermann, die offensichtlich nicht ganz auf dem Niveau von Vingegaard, Carapaz und Pogacar sind.
Ja, Sepp Kuss, unfassbar. Also man muss sich ja wirklich fragen, was ist mit Sepp Kuss zwischen der ersten und der letzten Woche passiert? Also der fährt jetzt ja wieder genau eben auf diesem Level, das man letztes Jahr von ihm gesehen hat, dass er gefühlt mit den Top 4, 5 im GC noch mitfährt. Eigentlich nur als Helfer, aber dann am Ende locker, da ich noch die ganze Zeit mithalten kann. Das ist Etappenplatzierung heute, er ist schon wieder 6. geworden und das, obwohl er viel von vorne gefahren ist. Unfassbar. Also was ist mit diesem Mann passiert? Du wirst mir jetzt keine Antwort geben können, das ist auch eine blöde Frage. Aber er ist jetzt wieder auf dem Level, dass man eigentlich sagen könnte, ja, der so wie er jetzt fährt, könnte er eigentlich wieder aufs Gesamtklassement fast schon fahren. Das ist ja brutal. Jetzt stellt man sich vor, da fahren ja Vingegaard und Sepp Kuss und der eigentliche Kapitän Primoz Roglic ist ja gar nicht dabei. Also was für zwei unfassbar crazy Helfer hätte Roglic eigentlich noch gehabt für diese Tour? Oder hatte er für vielleicht nächste Touren oder wie auch immer? Das ist unfassbar.
Ja, wirklich unfassbar gut. Würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ob es die richtige Entscheidung war, Sepp Kuss in die Führung zu lassen. Aber ich weiß schon, dass du da ein paar Zahlen rausgesucht hast für uns.
Strapazen.
Ja, ich habe Sepp Kuss nach wie vor guter Mann, weil er lädt natürlich alle Strava-Aktivitäten auch immer noch mit Leistungsdaten rauf. Wenn man sich einfach mal den letzten Anstieg eben mal anschaut, das sind, glaube ich, 35 Minuten, er ist auf Platz 4 da im Segment gefahren. einfach Durchschnittsleistung 359, also rund mal auf 360 Watt. Wenn man das auf sein Gewicht schaut, das sind dann ziemlich genau diese 5,9, knapp 6 Watt pro Kilogramm, die einfach den letzten Anstieg hochgefahren ist. Und wenn ich jetzt hier gerade mal schaue, einfach nur die letzten 3 Minuten, wenn man sich die hier rausnimmt, was er da fährt, das ist einfach ziemlich konstant. Also das ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Das sind jetzt hier irgendwie 350, 345 Watt ungefähr, die er dann hinten raus noch gefahren ist. Ein bisschen musste er dann nachlassen, als er dann aus der Führung raus ist, ist er nicht mehr ganz Vollgas gefahren, sieht man auch. Aber der fährt einfach, der klassische Anfahrer, in den Berg rein und fährt seinen Stiefel da komplett durch. Aber das halt eben auf Weltklasse-Niveau. Absolute Weltspitze.
Und das hat er genau gemacht. Und da ist die Frage, glaube ich, hätten sie ihn fahren lassen sollen mit diesem konstanten Tempo? Ich glaube, der Grund ist klar. Sie wollten das Tempo hochhalten, konstant hoch, weil Jonas Vingegaard Probleme gezeigt hat bei diesen ganz harten Attacken von Carapaz. Oder hätten sie sagen sollen, nee, Sepp Kuss, du gehst auf einen Etappensieg heute, weil ich glaube, der hätte drin gehabt. Vor allem, wenn er eine Attacke setzt, geht eigentlich niemand sofort damit, außer Pogacar, der heute wirklich auch wieder wild drauf war auf einen Etappensieg.
Ja, aber ich weiß nicht, ob Pogacar mitgegangen wäre, wenn Sepp Kuss jetzt irgendwie groß vorher attackiert hätte. Das Problem allerdings ist, was ich mir immer denke, wenn er mitgeht, dann kann es ja nur sein, dass du Pogacar unnötig früh launchst, quasi, wenn man das so nennt. Also, wenn Pogacar losfährt, dann kann ja momentan erstmal niemand was dagegen halten. Das muss man ja so klar sagen. Und dann ist die Frage, lässt du Kuss attackieren und Pogacar kann mitgehen und deine Fahrer hinten zerreißt halt komplett, ja, dann verlieren die erstens noch mehr Zeit auf Pogacar. Drauf geschissen, würde ich sagen, darum geht es ja nicht mehr. Aber eigentlich geht es ja die ganze Zeit nur noch um dieses Duell eben gegen Carapaz. Und ich glaube, dass es da dann einfach wichtiger ist, sagst, okay, höchstwahrscheinlich hast du gegen Pogacar eh keine Chance und du würdest damit riskieren, dass dir vielleicht hinten dein Kapitän irgendwie platzt oder falls dann doch irgendwas ist. Insofern vielleicht das Richtige, dass er einfach das Tempo hochhält die ganze Zeit und Vingegaard da irgendwie mal schauen kann, was Carapaz macht. Als dann Pogacar am Ende attackiert hat, hat man eh gesehen, die beiden können nicht mitgehen. Aber Vingegaard scheint aktuell diesen ganz kleinen Ticken noch besser zu sein als Carapaz. Das ist ja super spannend zwischen denen. Ja, aber es war heute genau wie gestern, dass er eigentlich dann, ja, zumindest diesen Sprint um die Bonussekunden am Berg hinten raus noch gegen Carapaz gewinnt. Insofern, ja, ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war, Kuss dann einfach nur das Tempo machen zu lassen und einfach das Tempo hochzuhalten.
Würde ich mitgehen. Ich bin auch der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, vor allem, weil Jumbo-Visma natürlich im Hinterkopf hat, dass sie stärker im Zeitfahren sind und dass sie vor allem jetzt das Tempo hochhalten wollen. Und Carapaz und Pogacar sind, glaube ich, besser in dieser arrhythmischen Fahrweise. Also diese immer wieder antreten, Tempo raus, Antritt, Tempo raus. Und Vingegaard ist eher so ein klassischer Rouleur am Berg, der da mit einem Tempo hochfahren will, mit einem sehr hohen Tempo, wie wir gesehen haben. Also er kann fast alles mitgehen. Ich würde dir da auch ein bisschen widersprechen, dass Pogacar es aktuell nicht schafft, ob er es will oder nicht, das sei dahingestellt. Er schafft es mit seinen Attacken selten wirklich alle Leute abzuschütteln. Also es bleiben dann doch immer Vingegaard, Carapaz, die bleiben immer dran. Am Schluss macht er immer noch mal 10 Sekunden oder 5 Sekunden Wett. Heute waren es aber auch nicht viele, 2 Sekunden. Also ganz,
ja, der hat er auch schon rausgenommen. Genau. Kurz, ja. Das war ihm ja egal. Also seine letzte Attacke, die konnte bei weitem keiner mehr mitgehen.
Und ich glaube aber auch am Anfang, dass er nicht ganz so leicht, also er ist nicht ganz so, der Vorsprung im Gesamtklassement wirkt riesig. Also 5,45 ist ja wahnsinnig viel. Aber am Ende muss man, wenn man die Zeit aus dem Zeitfahren rausnimmt, vor allem gegenüber Carapaz, und seine eine Attacke, wenn man das rausnimmt, dann ist er immer noch der beste Fahrer, aber er ist nicht 5,45 besser als seine Verfolger. Das
stimmt. Also aktuell hast du eigentlich 3 Leute, die nahezu gleich den Berg rauffahren. Und Pogacar gewinnt halt noch den Zielsprint, da ist er noch diesen kleinen Ticken besser. Aber ja, letztlich ist es genau wie du sagst. Entschieden haben wird es hauptsächlich diese eine Etappe in der ersten Woche, wo er einfach alle komplett rasiert hat. Und das gute Zeitfahren, wobei gegen Vingegaard im Zeitfahren macht er, glaube ich, auch gar nicht so viel gut. Aber am Ende werden es immer noch 30 Sekunden wahrscheinlich sein. Aber gut, wenn wir dabei jetzt gerade sind, letztlich, die Berge sind hinter uns, alle Etappen, die das GC krass durcheinander wirbeln, sind hinter uns. Es wird noch das eine Zeitfahren kommen. Ich denke, wir werden nach morgen da auch nochmal genauer drauf schauen. Aber eigentlich ist es doch nur noch die Frage, wer macht Platz 2 und wer macht Platz 4? Also sei das direkte Duell Vingegaard gegen Carapaz, wo ich jetzt Vingegaard vorne sehen würde. Und ist das Duell O'Connor gegen Kelderman. Da ist der Abstand ein bisschen größer. Die haben ja 30 Sekunden Unterschied. 30 Sekunden ist Kelderman hinter O'Connor. Vermutlich würde ich aber tippen, kann Kelderman die wahrscheinlich sogar auf O'Connor rausholen, oder? Also am Ende Vingegaard Platz 2 und Kelderman Platz 4. Gehst du mit?
Das wäre auch jetzt erstmal mein Tipp. Kelderman sehe ich deutlich stärker. Wir wissen nicht ganz, wie seine Verletzung verheilt ist. Wir wissen, er hatte beim ersten Zeitfahren deshalb Probleme. Ist nicht ganz abzusehen, aber O'Connor schätze ich nicht als so starken Zeitfahrer ein, im Vergleich zu Kelderman vor allem. Und dennoch, für Ben O'Connor, Platz 5, hat heute wieder einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, sehr solide am Berg. Platz 5 bei der Tour de France, bei seiner ersten Teilnahme bei der Tour, absolut grandioses Ergebnis.
Absolut. Wen wir dann fast noch vergessen haben, einen, der wahrscheinlich im Zeitfahren wieder ein bisschen was verlieren könnte, Enric Mas. Weil der ist am Ende mit den Top 3 da lange noch mitgefahren und da dachte ich kurz, der könnte davon jetzt profitieren, weil die haben sich ja irgendwann eigentlich nur noch so abgewartet und angeschaut, wer wartet jetzt, und irgendwann war es Enric Mas so gefühlt zu dumm und er sagt, cool, er fährt jetzt weg, und er hatte auch erstmal eine ganz gute Lücke. Ich hatte kurzzeitig gedacht, oh krass, jetzt gewinnt Enric Mas diese Etappe, aber wahrscheinlich war sein Geschwindigkeitsüberschuss nur dadurch da, dass die anderen drei alle ein bisschen gezögert haben, weil erst die dann ernst gemacht haben, waren sie auch wieder relativ schnell an Enric Mas dran, aber Enric Mas bleibt ein Fahrer, der komischerweise immer mal wieder irgendwo verliert, aber auf einer Etappe wie heute auf einmal doch wieder bei den absoluten Topfahrern mitfahren kann. Also am Ende war er nur 10 Sekunden hinter den Top 3 und deutlich besser als jeder andere. Das war schon stark von ihm heute auch wieder.
Das ist eine lustige Plätze heute, Platz 4 bis 7. Enric Mas 4, Dan Martin hat es auf Platz 5 geschafft, mit einer guten alten Dan Martin-Attacke. Platz Sepp Kuss, da haben wir eben auch nicht erwartet. Und dann Sergio Higuita. Also das waren erstmal 4 Mann, die man heute wahrscheinlich auch nicht gesehen hätte in den Top 7. Alle ein gutes Rennen gefahren. Enric Mas kann, glaube ich, nicht ganz zufrieden sein. Hatte gestern größere Probleme. Jetzt ist er 10 Minuten hinter Pogacar. Vier irgendwas hinter Vingegaard. Der kann nicht ganz happy sein. Aber so ist es manchmal bei einer Grand Tour. Und er scheint es noch nicht in den Beinen zu haben, auch mal eine Grand Tour zu gewinnen, auch wenn er immer gut dabei ist, und meistens kostet ihn dann ein bisschen was.
Auch zum Podium fehlt dann leider doch viel, vor allem, wie gesagt, das Zeitfahren wird noch kommen, da wird er jetzt keine Zeit auf Vingegaard aufholen, würde ich jetzt mal tippen.
Vermutlich auch nicht.
Ansonsten, das war im Endeffekt alles zu heute, wir können dann fast schon mal auf morgen schauen, wir können eigentlich Fantasy nochmal kurz machen, wenn wir auf die heutige Etappe schauen. Tobald hat heute gewonnen. Er schickt eine Grußbotschaft. Wout van Tobald nach Etappensieg im Sprint, Etappe 4, nun in den Bergen. Schauen wir auf sein Team. Er hat nur 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Es ist insgesamt bei diesen Bergetappen relativ eng, weil ich würde mal tippen, mittlerweile hat jeder Pogacar oder Vingegaard in seinem Team. Das macht es ein bisschen schwieriger. Was hat für ihn den Sieg gebracht? Er hat eigentlich fast nur Leute, die noch irgendwie gepunktet haben. Er hat Pogacar natürlich zum Roadcaptain gemacht. Er hat Carapaz und Vingegaard. Er hat noch Kelderman, Wout Poels, Cavendish. Ja, herzlichen Glückwunsch an Tobald. Ich glaube, dass die Teams sich momentan nicht so viel nehmen insgesamt. Ein Auge müssen wir aber auf unseren lieben Kollegen haben. Lukas Bergmann. Stück für Stück schraubt er sich da weiter ran. Er ist auf Platz 2 im Gesamtklassement. Er hat jetzt, wenn ich das umrechne, er hat nicht mal mehr 100 Punkte Rückstand auf Phil. Was passiert da noch? Was macht Lukas Bergmann? Was ist los mit dem?
3 Etappen hat er noch, kann sich den Sieg holen. Wäre natürlich auch wichtig für unsere WhatsApp-Gruppe, dass immer einer aus unserer Gruppe das Ding holt und wir uns doch.
Und kleiner Tipp, ich bin's nicht.
Und ich auch nicht dieses Jahr. Dieses Jahr habe ich sehr weit daneben gelegen, muss ich ganz klar sagen. Aber dann würde ich mich einfach sagen, wir spielen ja gemeinsam als WhatsApp-Team.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja, absolut.
Wir geben ja Lukas nur die Tipps.
Belgi macht's ja fürs Team. Ja, genau. Er hört ja, denke ich, bestimmt auch zu heute und wird dann wissen, was wir machen müssen. Was soll er denn morgen machen? Ja, morgen komplette Flachetappe, eine Bergwertung der 4. Kategorie, direkt am Anfang irgendwo, Zwischensprint nach 50 Kilometern und am Ende eine über 200 Kilometer lange Etappe. Es ist sehr flach. Der höchste Punkt ist auf 200 Metern. Kev macht morgen den Rekord. Spricht irgendwas dagegen?
Ja, es gibt ein paar eklige Anstiege am Anfang. Das könnte dafür sprechen, dass es eine größere Ausreißergruppe gibt. Je nachdem, wie Quickstep sich fühlt. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage. Wie fühlt sich Quickstep? Wie fit sind sie? Haben sie vielleicht die Idee zu sagen, Kasper Asgreen in der Ausreißergruppe gibt uns eine bessere Chance vielleicht auf einen Etappensieg? Hinten gibt es auch noch mal ein paar merkwürdigere, die man immer dann schlecht erkennen kann auf dem Profil. Wie schwer die wirklich sind, die Anstiege? Also es könnte auch eine Gelegenheit sein für Bike Exchange oder Bahrain McLaren, nee, heißen sie gar nicht mehr. Wie heißen sie jetzt?
Bahrain Victorious,
selbstverständlich. Da Cavendish abhängen zu wollen, ist sicherlich eine Überlegung wert. Ist auch 208 Kilometer lang. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Beine sind und wie Quickstep das vorhat. Aber grundsätzlich ist es eine Etappe für Cavendish.
Das Gute bei Quickstep ist, ob es eine Flachetappe oder eine Bergetappe ist, sie fahren gesammelt als Team durch. Heute, das ist ein nachgeholter Ausreißer jetzt noch, die Rückkehr des Teamzeitfahrens. Wenn man die Berge, wenn man die Bilder sieht von der Ankunft der letzten 5 Fahrer, schön gemütlich, so leicht nebeneinander, hintereinander fahren sie dann ins Ziel. Vorneweg Michael Murkoff, Tim de Klerk, Dries Devenijns, Davide Ballerini und hinten Mark Cavendish. Schöner Ausflug zu 5 hinten ran, noch gemütlich da den Berg hochgefahren, wahrscheinlich nicht ganz gemütlich. Aber es sind schöne Bilder, weil davor ist 3 Minuten lang nichts passiert und dann kommen die 5 da noch rein, schön gemeinsam als Team. Da vielleicht schon mal überlegt, wie machen wir es morgen? Direkt Zwischensprint schon mal hier, Murkoff 2, Cav 1 und dann im Gesamttagesklassement wird Cav dann einfach den Rekord einstellen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es morgen genau dazu kommen wird. Ich glaube nicht, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, auch, und das kann Cav jetzt zugeben oder nicht, weil jeder genau weiß, was das Ziel morgen ist. Und das muss auch sein Ziel sein. Ich weiß nicht, ob sie es darauf ankommen lassen wollen, das Märchen perfekt zu erzählen am Champs-Élysées. Aber für meine Theorie, dass Murkoff am Champs-Élysées gewinnt, macht Cav morgen den Rekord und alle sind zufrieden.
Möglich ist es.
Irgendwas dagegen?
Ja, ich weiß nicht. Es kann auch einfach sein, dass sie müde sind. Also, dass Cav einfach sagt, ja, ehrlicherweise habe ich keine Kraft, das zu gewinnen. Er hat die Erfahrung auch, sowas sich selbst eingestehen zu können. Und ehrlicherweise ist das Beste fürs grüne Trikot, wenn sie eine Ausreißergruppe gehen lassen, in der nicht Michael Matthews ist.
Ja, stimmt. Wenn dann 15, 20 Leute weg sind oder so. Aber so flach, wie die Etappe ist bei 200 Kilometern, das ist so eine kleinere Ausreißergruppe auch nur wieder so ein Himmelfahrtskommando. Wir werden es uns anschauen. Wenn es eine Ausreißergruppe gibt, wer ist dein Tipp? Wer macht's morgen?
Aus einer Ausreißergruppe Mohoric.
Ah, ja, okay. Das wäre natürlich ein Call. Wir werden es uns anschauen. Das soll es doch dann, denke ich, könnte es, denke ich, zur Etappe 18 gewesen sein. Noch ein Wort von dir? Oder begeben wir uns der gemeinsamen Trauer um Rigoberto Urán?
Du hast mit der Trauer angefangen, jetzt das Wort zum Donnerstag, so muss man es ja sagen. War ein großer Spaß in den Pyrenäen, sehr schön anzuschauen und dann solche Leistungen begutachten zu können von den Fahrern.
Absolut. Es war schön mit dir, Rigo. Danke für 17 tolle Tage. Schade, dass es heute damit vorbei ist. Wir schmökern bis dahin noch ein bisschen gemeinsam weiter in deinem so tollen Instagram-Profil. Wir werden nachher nochmal die schönsten Posts verlinken und sagen danke, Rigoberto Urán.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.